Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mordsache. Heute beschäftige ich mich mit den Polizistenmorden vom 12. Oktober 1991, die in Holzminden begangen wurden. Vorab eine Warnung, es wird ziemlich deutlich geschildert, wie die Kollegen zu Tode kamen, also es könnte den einen oder die andere triggern. Ansonsten natürlich wieder ein sehr bewegendes Thema, das auch mal wieder aufzeigte, dass der Polizeiberuf doch gefährlich sein kann. Und hier muss ich sagen, dass die Kollegen tatsächlich überhaupt keine Chance hatten. Mit eingewoben ist auch eine kleine Abhandlung zum Mord, also zu den Tatbestandsmerkmalen. Ich würde mich wieder über Rückmeldung freuen, ob das für euch so okay war oder ist und ob ich mehr von diesem Wissen vermitteln soll in künftigen Folgen. Was ich echt klasse finde, ist, dass offensichtlich einigen Menschen bzw. vielen Menschen Mordsache gut gefällt. Es ist immer schwierig, Hörerzahlen zu messen, aber Downloadzahlen und sowas, die ich erheben kann bei der Plattform, auf der ich diesen Podcast veröffentliche, das ist podcaster.de, dann kann ich noch auf Spotify nachschauen und bei iTunes. Alle Plattformen wie Amazon, RTL Plus und ja, was gibt's noch so? Podimo, Spotify, iTunes. Die laden sich den Inhalt im Prinzip herunter, beziehungsweise den RSS-Feed und dann den Inhalt und veröffentlichen das selber. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, die Zahlen wirklich zu erheben. Aber ich bin wirklich etwas stolz drauf, wie viel von euch doch diesen Podcast hören. Wie gesagt, noch amateurhaft. Ich möchte das Ganze noch immer mehr professionalisieren, noch mehr Gäste einladen. Leider ist es so, dass manchmal auch der echte Dienst mir da noch im Weg steht. Gerade in letzter Zeit war dienstlich unheimlich viel los. Und dann gibt's ja auch noch ein Privatleben. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Podcast auch durch Mundpropaganda bekannter wird, was mich natürlich noch zusätzlich motivieren würde. Und das ist jetzt ein bisschen gebettelt vielleicht, beziehungsweise könnte so rüberkommen. Ich würde mich über noch mehr Bewertungen freuen. Das könnt ihr auf allen entscheidenden Plattformen machen, wenn ihr mögt. Spotify ist da sehr interessant, Amazon, Audible und auch iTunes. Natürlich am liebsten mit der Bestnote. Aber wie gesagt, jede Rückmeldung ist wichtig. Wenn sie gut ist, weiß ich, in Bereichen kann ich so weitermachen. Wenn die Rückmeldung mit Hinweisen ist, dann weiß ich, dass ich die Chance habe, diese Hinweise für mich in den Podcast einzubauen. Ich stehe auch mit einigen Hörerinnen und Hörern, insbesondere Ricky möchte ich erwähnen. Ricky, wenn du das hier hörst, ich hoffe, das hörst du. Vielen, vielen Dank für deine Rückmeldung und für deine persönlichen Kommentare, auf die ich mich nach jeder Folge wirklich echt freue. Danke, Ricky. Also dieser Podcast ist kostenlos. Ich habe mich auch noch nicht zu Werbung hinreißen lassen. Es kamen schon ein paar Anfragen, also nichts Tolles, beziehungsweise finanziell super reizvolles. Deshalb ist meine Bezahlung, wenn man das so nennen darf, ich mache es ja freiwillig und gerne, die Rückmeldung, die Bewertung, aber auch die Hörerzahl, die mich also wirklich tatsächlich, jetzt sage ich es mal deutlicher, echt geflasht hat. Jetzt nochmal, bevor es dann wirklich losgeht, viele liebe Grüße an Flo. Flo hat im Moment auch sehr, sehr viel zu tun, aber es wird bald eine neue Folge mit Flo geben. Vielleicht folgen da noch weitere. Und auch nochmal liebe Grüße an meine lieben Studienunterbrecher/Praktikanten. Viel Glück beim kommenden Bachelor, beziehungsweise bei der Abgabe der Bachelorarbeit und bei den Prüfungen. Das Arbeiten mit jedem von euch hat mir super viel Spaß gebracht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja dienstlich dann bald mal wieder. Kommen wir aber jetzt zum Thema der brutalen Polizistenmorde von Holzminden. In den frühen Morgenstunden des 12. Oktober 1991 fuhren die Polizeiobermeister Jörg Lokowski, der war zum Tatzeitpunkt 30 Jahre alt, und Andreas Wilgending, der war 34, aus dem Polizeiabschnitt Holzminden im südlichen Niedersachsen zu einem Einsatz, der ein alltäglicher war. Sie saßen zwar in einem zivilen Streifenwagen, einem VW Passat, mit Holzmindener Kennzeichen, fuhren aber unter dem Rufnamen Hilde 1035 zu einem Einsatz. Es wurde nämlich ein Wildunfall gemeldet. den sie aufnehmen sollten. Es sollte der letzte Einsatz der Kollegen gewesen sein, denn sie wurden kaltblütig aus dem Hinterhalt erschossen. Sie wurden hinterrücks von 14 Schüssen aus Gewehren überrascht. Der Fahrer wurde von 5 Schüssen getroffen und starb sofort. Sein Kollege auf der Beifahrerseite versuchte noch in Deckung zu gehen, doch 4 Schüsse durchdrangen seinen Körper. Er gab über Funk noch ein letztes Lebenszeichen von sich, dann kam der Mörder auf ihn zu und beendete sein Leben. Der ekelhafte, brutale Mörder erschoss den Kollegen aus nächster Distanz. Und hierbei, analog zu den Morden von Kusel, streckte er den Polizisten das hilflose Opfer mit einem Schuss, nämlich dem 15. aus nächster Nähe, in den Kopf nieder. Auch in der Folge zu den Polizistenmorden von Kusel habe ich ja schon erwähnt, dass ein Schuss aus nächster Nähe in den Kopf ganz viel über den Schützen aussagt. Das bedeutet, der Täter war dem Kollegen unheimlich nah und konnte ihm halt ins Gesicht schauen oder aus nächster Nähe beobachten überhaupt und drückt dann ab, um ein Leben zu beenden. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen dazu überhaupt in der Lage sind, so zu handeln oder jemanden so zu ermorden. Du bist dem Opfer ganz nah, das ist höchstpersönlich. Du hörst das Opfer atmen, röcheln, vielleicht um Gnade bitten. Du siehst, wie sich das Opfer bewegt. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen das schaffen könnten, jemanden so zu ermorden. Ich glaube aber, es ist nicht die Mehrheit, beziehungsweise sind nicht mal allzu viele. Vielleicht mögt ihr versuchen, wenn es euch nicht zu nahe geht, euch mal in die Lage zu versetzen und euch das Ganze bildlich vorzustellen. Was muss in solchen Mördern vorgehen? Ich gehe da jetzt nicht auf die psychischen Erkrankungen oder möglichen Erkrankungen beziehungsweise Persönlichkeitsanteile ein, aber das ist eine äußerst heftige Sache. Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen nicht mal jemanden ins Gesicht schlagen könnte, geschweige denn jemand mit einem Nahschuss ins Gesicht, so wie ein Kusel, oder hier mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe niederzustrecken. Und kein Mord bleibt so alleine stehen. Im Verlauf klärt sich da noch ganz viel auf. Angehörige, Kinder, Freunde, Bekannte, Verwandte, Umfeld wird durch solche brutalen Taten in Mitleidenschaft gezogen. Und so auch in diesem Fall die ermordeten Polizeibeamten Andreas Wilkending aus Holzminden und Jörg Lokowski aus Lüchtringen hinterließen Ehefrauen. Jörg Lokowski ein Kind, Andreas Wilkending sogar 2 Kinder. Es wurden also nicht nur Leben genommen, sondern ganze Familien, Freunde, Kollegen, Bekannte hilflos zurückgelassen. Angehörige nach solchen Taten fragen sich, warum? Was ging in den Mördern vor? Warum ist unser Leben jetzt anders als vorher, vor den Taten? Warum sind die beiden Kollegen, Polizisten, Ehemänner, Freunde nicht mehr da? Und da tatsächlich sind auch die folgenden Strafprozesse ganz wichtig. Auch damit die Hinterbliebenen die Motivation erkennen können und mit dem Urteilsspruch ein wenig Ruhe und Frieden finden können. Auch wenn das sicherlich nie ganz gelingen kann. Und nun kommen wir zum Tatort. Holzminden ist eine Kleinstadt im südlichen Niedersachsen mit heute knapp 20.000 Einwohnern. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Holzminden in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. Bis zur niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover sind auf Bundesstraßen etwa 60 Kilometer zurückzulegen. In dieser Nacht waren eigentlich nur Routinesachen angefallen. Alltagsgeschäft für die beiden Beamten. Das Übliche damals. Eine Blutprobe, ein betrunkener Radfahrer, Überprüfung der Personalien einer in Hildesheim festgenommenen Frau. Diese Vorgängesachen wurden abgearbeitet und Glokowski meldete um 2.35 Uhr über Funk, dass sie wieder einsatzbereit wären und jetzt zur Dienststelle zurückkehren würden. 5 Minuten vorher, nämlich um 2.30 Uhr, war allerdings bei der Polizeistation Höxter ein Anruf eingegangen. Diesen Anruf kann man original oder ich weiß nicht, ob nachgespielt in einigen Dokus auch hören, mit folgendem Inhalt eingegangen. Guten Tag, Meier mein Name. Ich habe einen Wildunfall gehabt. Könnten Sie wohl jemand vorbeischicken? Ist keiner verletzt, nur ein bisschen an der Stoßstange. Ein Wildunfall ist wie in waldreichem Weserbergland nichts Ungewöhnliches. Dass sich ein Autofahrer deswegen nachts über meldet es auch nicht ungewöhnlich. Zumindest in Schleswig-Holstein müssen Schäden am Auto von einem Jagdausübungsberechtigten oder der Polizei begutachtet werden, damit der Geschädigte eine Wildunfallbescheinigung bekommt, die er zur Schadenabwicklung bei seiner Versicherung vorweisen kann. Der Anrufer, der sich Meier nannte, musste auch nicht lange erklären, wo er sich befand, nämlich auf dem Parkplatz im Staatsforst Solling, wo es eine Notrufsäule gab. Der diensthabende Polizist am Telefon kannte sich dort aus. Alles klar, ich sag den Holzmittner Kollegen Bescheid, die kommen gleich dahin, ne? So der Originalton der Aufzeichnung. Die beiden Beamten Lorkowski und Wilkending hörten den Funkspruch zwischen der Polizeistadt Höxter und dem Revier Holzminden mit. Der gemeldete Wildunfall lag fast auf ihrer Strecke. Sie wollten deshalb dort nachsehen. Von da an wurde von Hilde 10:35 nichts mehr gehört. Zunächst machte sich niemand Sorgen. Man dachte, die Beamten seien wohl außerhalb des Fahrzeugs mit der Aufnahme des Unfalls beschäftigt. Außerdem lag der Unfallort im Rottmündetal, da gab es Funklöcher und die Beamten hätten die Funksprüche vielleicht gar nicht hören können. Trotzdem machten sich die Kollegen, Kolleginnen dann später doch Sorgen und schickten eine Streife auf dem Weg zu dem Waldparkplatz zwischen den Ortschaften Neuhaus und Bofzen. Der Parkplatz lag an der Landesstraße 549. Sie konnten dort jedoch weder den Streifenwagen noch die Kollegen finden. Keine Menschenseele weit und breit. Auf dem festgefahrenen Sandkiesbelag war eine Blutlache zu sehen, die jedoch zunächst nicht in konkreten Zusammenhang gebracht werden konnte. Es wurde zunächst daran gedacht, dass es vielleicht Spuren des Wildunfalles waren. Die Polizisten fuhren weiter bis zum nächsten Ort, wendeten und sahen nochmals auf dem Parkplatz nach. Nun fiel ihnen nicht nur das Blut, sondern auch Glassplitter, Reifenspuren und Patronenhülsen auf. Jetzt könnt ihr euch sicherlich gut vorstellen, wie sich die Kollegen vor Ort fühlten. Ich glaube, die Worte hilflos und traumatisiert, entsetzt und geschockt kamen mir, als ich das damals hörte, zuerst in den Sinn. Ich weiß aber nicht, ob diese Gefühle von mir treffend beschrieben werden können. Zu der Zeit gab es auch noch keine obligatorische Betreuung nach besonders belasteten Einsätzen, auf die heutzutage durch belastete Einsatzkräfte jederzeit zugegriffen werden kann. Also in der Folge ist eine Betreuung, glaube ich, ganz wichtig, um zu verhindern, dass nach diesen Einsätzen, auch vielleicht Tage später, Wochen später, Monate oder Jahre, psychische Erkrankungen entstehen. Erst Stunden später, so gegen 10 Uhr vormittags, wurde der vermisste VW Passat, also dieser zivile Streifenwagen, leer, ausgebrannt und zerschossen und nur noch auf den Felgen stehend, die Reifen waren platt, auf einer Wiese des Truppenübungsplatzes Sennelager in der Nähe gefunden. Dieser liegt 50 Kilometer von dem Waldparkplatz Rottmündetal entfernt. Auf der hinteren Rückbank des Autowracks lag eine Zahnprothese, eine Brücke mit 4 Zehen, wie sie Kollege Wilkending trug. Draußen fanden die Polizisten in Wurfweite, so stand es im Bericht, das Handfunkgerät der weiterhin vermissten Kollegen. Schnell starb die Hoffnung, die Polizisten lebend finden zu können. Nun wurde aber der Notruf bzw. der Anruf bei der Polizei aufgezeichnet, weshalb man die Stimme des bis dato unbekannten Mannes auf Band hatte. Die Stimme des, ich sag mal in Anführungsstrichen, Meier wurde über Funkfernsehen und über eine Sonderrufnummer veröffentlicht, um den Anrufer identifizieren zu können. Das Ganze war noch zu Vor-Internet-Zeiten. Das heißt, da war tatsächlich eine Nummer, unter der der Anruf abgespielt wurde. Das hatte tatsächlich auch Erfolg, nämlich Zeugen, die die Stimme erkannt haben wollten, lenken die Aufmerksamkeit der eingesetzten Ermittler erstmals auf die Familie Jüschke aus Bredenborn. Hinweise aufgrund der Tonaufzeichnung kamen dabei auch von Häftlingen und Vollzugsbeamten der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwelde. Diese konnten den Anrufer als den damals 29-jährigen Dietmar Jüschke identifizieren. Dietmar Jüschke war wenige Wochen zuvor wegen guter Führung aus der Haft entlassen worden. Eine sprachwissenschaftliche und phonetische Analyse des BKA, also Bundeskriminalamtes, bestätigte den Verdacht mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dietmar Jöschke, ein gelernter Maschinenschlosser, galt in der Gegend als ein eigenbrötlerischer Waffennarr, der Gewehre streichelte, wie andere Männer geliebte Menschen. Er soll nur eines im Kopf gehabt haben, die Jagd. Mit der Polizei geriet er immer wieder in Konflikt. Jagdschein, Fahrerlaubnis, Waffenbesitzkarte wurden ihm entzogen, Munition und Waffen wurden ihm weggenommen. Wegen Wilderei, unerlaubten Führens einer Schusswaffe und ähnlichen Delikten wurde er mehrfach angeklagt und verurteilt. Auch hier gibt's Parallelen zum Mord bzw. zum Doppelmord von Kusel. Auch hier ein Waffennarr in Anführungsstrichen, der möglicherweise oder vielleicht wahrscheinlich seine Freude am Töten hatte. Und möglicherweise durch diese ganzen Ermittlungen hat sich da auch ein gewisser Hass gebildet und aufgestaut, der sich dann möglicherweise entladen hat. An den Ermittlungen war damals ein Kriminalbeamter aus Höxter, namentlich Kollege Bögenhott, beteiligt, über den Dietmar Jöschke gesagt hatte, dass dieser es besonders auf ihn abgesehen habe. Wegen der Ermittlungen und der Vorverurteilung bzw. der Verurteilung soll Hass auf die Polizei das vordergründige Motiv der Morde gewesen sein. Damals wurde spekuliert, dass das Hineinlocken in eine tödliche Falle, das blinde Morden aus dem Hinterhalt, so wurde spekuliert, nur aus Hass geschehen sein konnte. Aus Hass gegen alles, was mit der Polizei zu tun hat. Hass gegen alle Bögenholz. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das kann ja immer wieder passieren, dass viele Kollegen und Kolleginnen, so auch ich, möchten, dass Leute im Auto sitzen bleiben, dass wir die Hände sehen können, weil wir erst nicht in die Köpfe bzw. nie in die Köpfe der Menschen reingucken können. Es dient dann einfach dem Eigenschutz. Und da müssen wir Polizisten, Polizistinnen auch mitleben, dass jemand sagt, ich bin doch kein Schwerverbrecher. Ja, das stimmt. Trotzdem möchte ich, dass die Kolleginnen und Kollegen, so wie ich, heil nach Hause kommen. Also Eigensicherung ist niemals persönlich gegen eine Person gemeint, beziehungsweise gerichtet, dient halt nur dem Schutz von Polizistinnen und Polizisten und auch Unbeteiligten. 4 Tage nach dem Verschwinden der Streifenpolizisten, nämlich am 16. Oktober 1991, wurde gegen 21.30 Uhr das Haus der Familie durchsucht. Alle 3 Brüder, Dietmar 29, Manfred 26 und Ludwig 25, wurden festgenommen. Ebenso die 65 Jahre alte Mutter Cecilie Jöschke. Für Interessierte aus den Berichten geht hervor, dass gerade das Länderspiel Deutschland gegen Wales im Fernsehen lief. Nach eingehenden Vernehmungen zeigte Dietmar Jöschke in der Nacht zum 18. Oktober der Polizei die Stelle, wo die Polizisten verscharrt waren. Das ist auch so eine Sache. Ohne Leiche kann eine Familie zum Beispiel, also das sind jetzt die psychologischen Hintergründe, schwer Abschied nehmen. Und natürlich ist die Leiche bzw. die Leichen auch relevant für die Ermittlungen, die auf Tat und Täter dann hinführen. Die beiden Polizisten lagen am Anfang einer dicht bewachsenen Nadelbaumschonung mit Zweigen abgedeckt im Nordosten des Truppenübungsplatzes Senne in einer 1,30 Meter mal 70 Zentimeter großen und 1,30 Meter bis 1,60 Meter tiefen Grube verscharrt, wo sie gefunden wurden. Parallel wurde natürlich das Haus der Jöschkes durchsucht und dort fand man auf dem Dachboden des Wohnhauses 2 Maschinenpistolen nebst diverser Munition und das Schnellfeuergewehr nebst Zielfernrohr, mit dem die Polizisten Dorkowski und Wilkendink ermordet worden waren. Dieses Gewehr, nämlich die Mordwaffe, das gestanden die Brüder in den Vernehmungen, hatten sie am 15. Mai 1988 beim Überfall zu dritt auf die York-Kaserne in Stadt Oldendorf erbeutet. Sie hatten einen Metallzaun durchschnitten und während Ludwig mit einem Knüppel wartete, habe Manfred eine Streife gehenden Soldaten mit einem Knüppel niedergeschlagen. Dietmar habe dann dem Gestürzten bzw. dem Stürzenden die Waffe mitsamt der Munition entrissen. Als ein 2. Soldat einen Warnschuss abgab, habe Dietmar zurückgeschossen, ohne jedoch zu treffen. Also auch da waren den Menschenleben offensichtlich egal, also den Brüdern, beziehungsweise, na, ihr werdet's noch merken, 2 der Brüder. Völlig egal. Im Rahmen der Ermittlungen bzw. des Ermittlungsverfahrens gegen die Brüder konnten damit weitere Straftaten aufgeklärt werden, die teilweise im Zusammenhang mit dem Mord an den beiden Polizisten standen. So wurden bei einem Einbruch einmal Munition gestohlen und beim Überfall die Tatwaffe geraubt. Dem Brudertrio wurde auch ein Überfall am 21. Dezember 1986 auf die Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf angelastet. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem Munitionsdepot und entwendeten zwei Holzkisten mit insgesamt 3600 Schuss Munition, darunter 800 Schuss Gewehrmunition und 2500 Schuss Patronen für Maschinenpistolen. Am 5. April 1987 verübten sie einen Überfall auf den von britischen Soldaten genutzten Truppenübungsplatz in Senne. Opfer waren Soldaten einer niederländischen Panzerkompanie, die sich im Biwak, eigentlich bedeutet Biwak-Zeltlager, befanden. Also mutig waren die. Soldaten sind ja in der Regel bewaffnet, sind auch ausgebildet an Gewehr, Pistole und sonstigen Waffen. Es wurde eine Maschinenpistole der Marke Uzi entwendet, die einem in einem 10-Mann-Zelt schlafenden Soldaten gehörte. Aus einem in der Nähe abgestellten Militärjeep entwendeten die drei Brüder zudem zwei Seesäcke mit diversen Ausrüstungsgegenständen, darunter der Stahlhelm eines niederländischen Soldaten und noch diverse Kleinigkeiten. Aber es geht noch weiter. Also alles in dem Bestreben, sich Waffen, Munition zu besorgen. Zwei Bundeswehrsoldaten waren am Sonntag, den 19. April 1987, auf Streife in der Nähe der Standortverwaltung Augustdorf. Um 2 Uhr nachts drangen zwei Täter auf das Militärgelände und lauerten beim Übergang zwischen Standortverwaltung und Kasernengelände den beiden Streifenposten auf. Hierbei kam es zu einem Feuergefecht, bei dem die beiden Täter ebenfalls eine Maschinenpistole des Typs Uzi benutzten. Die Militärposten konnten jedoch die Brüder mit gezielten Schüssen vertreiben, trafen sie aber nicht. Beim späteren Vergleich der Projektile wurde 1988 festgestellt, dass beim Überfall auf die York-Kaserne mit derselben Uzi geschossen wurde. Bei einem weiteren nächtlichen Überfall am 15. Mai 1988 auf eine Bundeswehrstreife in der York-Kaserne in Stadt Oldenburg wurde schließlich die Waffe erbeutet, mit der die Polizisten getötet wurden. Ich denke mal, was wir alle wahrgenommen haben, haben auch später die ermittelnden Beamten, die Staatsanwaltschaft und das Gericht festgestellt. Die drei Brüder, angeführt von Dietmar, haben ein hohes Maß an krimineller Energie besessen. Regeln schienen sie nicht besonders zu interessieren. Trotz vorheriger Verurteilung wilderte Dietmar Jöschke ungehemmt weiter. Um an Waffen heranzukommen, schreckten die Brüder nicht mal vor Gewalt gegen Menschen zurück. Also es war schon ganz schönes Glück oder grenzt sogar an Wunder, dass vorher niemand wirklich verletzt oder getötet wurde. Wegen der Ermordung der beiden Polizeibeamten und des Überfalls auf die Kaserne in Stadt Oldenburg mussten sich die Jöschke-Brüder vom 9. September 1991 vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hildesheim verantworten. Und das habe ich jetzt so ein bisschen Pressemeldungen entnommen, aber die Attribute wurden den Brüdern zugeteilt. Also überwiegend von der Presse und von den Medien. Vor Gericht standen also der hasserfüllte Dietmar, der auf Straßenschilder zielte und im Wald herumballerte, in Jagdhütten einbrach und Hochstände simulierte, als er nicht mehr jagen durfte. Der rothaarige jüngste Ludwig, geistig und körperlich zurückgeblieben, und der mittlere Manfred, der sich vor der Festnahme mit einem Jagdmesser zweimal in die Brust und mit einem feststehenden Stiefelmesser zweimal in den Hals stach. Hinter vorgehaltener Hand wundert es im Übrigen kaum jemand aus der Gegend, dass die Brüder mit Gewalttaten auffielen. Die Familie galt als sonderbar. Der Vater, ein kriegsversehrter Frührentner aus Katowice, jähzornig, oft unbeherrscht, ewig im Streit mit Frau und Söhnen, war sparsam bis zum Exzess und verließ die Familie nach 20 Ehejahren und zog ins Nachbardorf. Das ist im Nachhinein immer schnell gesagt und auch in den Köpfen der Nachbarn und Bekannten einer solchen Familie. Da wandelt sich natürlich jedes Mitglied im Nu zu einem Sonderling. Und im Nachhinein, ja, ich habe mir sowas gedacht, naja, das ist immer schnell gesagt, warum sich aber niemand an die Behörden schon gewandt hat, verwundert dann noch mehr. Aber auch die Familie Jöschke, absonderlich, abgesondert, verschworen untereinander und gegeneinander, aber vor allem gegen den Rest der Welt und insbesondere gegen die Behörden und die Polizei. Die Staatsanwaltschaft war bemüht, die Tat als die gemeinsame Tat dreier Brüder zu betrachten. Trotzdem wurde Anklage eingereicht gegen Dietmar und Manfred Jöschke wegen Mordes und Ludwig wegen Beihilfe dazu. Die drei Brüder hatten unterschiedliche, sich immer wieder verändernde Geständnisse abgelegt. Sie hatten Versionen des Tatablaufs gegeben, die nicht zueinander passten und die mit Spuren, den Sachbeweisen nicht übereinstimmten. Die Irritation der Staatsanwalt zeigte sich auch in dem Bestreben, gleich mehrere Motive für die Tat anzubieten. Heimtückisch, aus Habgier und aus sonst niederen Beweggründen. Diese sogenannten drei Motive sind eigentlich Tatbestandsmerkmale des Tatbestandes Mord aus dem Strafgesetzbuch, § 211. Hier möchte ich jetzt gezielt auf den Fall etwas genauer auf diese drei Tatbestandsmerkmale /Motive eingehen. Heimtücke in diesem Fall. Das Verständnis des Mordmerkmals der Heimtücke hängt in zentraler Weise davon ab, ob der Strafgrund des Mordes in der besonderen Verwerflichkeit des Täterhandelns oder der besonderen Gefährlichkeit für das Opfer gesehen wird. Dementsprechend lassen sich zwei Grundverständnisse dieses Mordmerkmals unterscheiden, deren Grenzen vor allem in der Rechtsprechung jedoch häufig ineinander verschwimmen. Da gibt es zum einen die Vertreter der Gefährlichkeitskonzeption. Hier wird die Heimtücke als Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers zu dieser Tötung definiert. Es ist somit ein rein opferorientiertes Handeln, beziehungsweise dann eine rein opferorientierte Definition. Das Bundesverfassungsgericht definierte 2001 ausdrücklich, dass es als arglos in diesem Sinne des Strafgesetzbuchs gilt, wer in der Tatsituation keinen Angriff auf Leib oder Leben erwartet. Das war meines Erachtens in diesem Sachverhalt ganz deutlich. Die Polizisten, meine Kollegen, wollten zu einem Wildunfall und haben auf keinen Fall damit gerechnet, aus dem Hinterhalt erschossen zu werden. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Ansonsten wären sie vielleicht gar nicht hingefahren, anders angefahren oder hätten sich anders geschützt. Nach dem Strafgesetzbuch wird Heimtücke nur darin erkannt, dass der Täter, die Täterin sich eine konkrete Situation zunutze macht, die zur Arglosigkeit des Opfers führt. Die Arglosigkeit muss in der Tatsituation zur Wehrlosigkeit des Opfers geführt haben. Das Opfer muss in seiner Abwehrbereitschaft also erheblich eingeschränkt worden sein. Schließlich muss der Täter eben diese Situation für die Tätungshandlung bewusst genutzt haben. Also ich denke mal, da besteht Einigkeit, habe ich auch eben schon gesagt, dass das hier einfach vorliegt. Es gibt noch das Tatbestandsmerkmal Habgier. Und auf diesen Fall bezogen, typische Fälle der Tötung aus Habgier sind der Raubmord, der entgeltliche Auftragsmord sowie die Tötung zur Erlangung einer Lebensversicherung oder Erbschaft. Aus Habgier tötet also ein Täter die Täterin ausschließlich zur Mehrung seines oder ihres Vermögens. Das Mordmerkmal der Habgier ist in erster Linie ökonomisch ausgerichtet und so ergeben sich einige Grenzfälle, deren Einordnung im juristischen Schrifttum ausgesprochen umstritten ist. Nicht jedes vom Täter begehrte Objekt hat, objektiv oder subjektiv für den Täter, einen ökonomischen Wert. Im Fall der Polizistenmorde wurde wohl angenommen, dass die Brüder an die Waffen der getöteten Polizisten gelangen wollten. Also möglicherweise war hier auch der Mord aus Habgier. Also wir können, glaube ich, definieren, dass einmal Heimtücke und auch Habgier gegeben waren oder gegeben sein konnten. Jetzt gibt es noch als Tatbestandsmerkmal die sonstigen niederen Beweggründe. Dieses Tatbestandsmerkmal ist eigentlich eine Generalklausel, also passend auf viele Vorgehensweisen, ohne genauer definiert zu sein. Aus diesem Grunde ist sie auch besonderer Kritik und Beobachtung ausgesetzt. Nach ständiger Rechtsprechung handelt es sich dabei um ein Tatmotiv, und jetzt zitiere ich, das nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht, durch hemmungslose, triebhafte Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verwerflich, ja verächtlich ist. Nach vorherrschender rechtlicher Auffassung soll es durch eine Gesamtbewertung der Tat und des Täters festgestellt werden. Regelmäßig werden Ausländer- und Rassenhass sowie Hass allgemein als Beispiele solcher besonders niedrigen Beweggründe genannt. Weitere typische Beispiele, die in jedem Fall aber eine Gesamtbewertung des Einzelfalls erfordern, Sind reaktive Motive wie Wut, Neid, Rache oder Eifersucht. Auch Ehrenmorde werden hier eingeordnet. Ihnen stehen Fälle gegenüber, in welchen der Täter die Tötung berechnet, zur Erreichung seiner Ziele einsetzt, etwa um eine neue Ehe eingehen zu können oder um die Identität seines Opfers anzunehmen. Welche Fallkonstellation noch unter sonstige niedrige Beweggründe aufzuführen sind, ist genau wie die Definition von niedrigen Beweggründen sehr umstritten. Vor allem die Rechtsprechung rechnet regelmäßig durch die Verhinderung einer Festnahme oder die Flucht aus einem Gefängnis zu den niederen Beweggründen. Sehr umstritten ist außerdem die Frage, ob politische Motive einer Tötung als niedere Beweggründe einzuordnen sind. Die Brüder wurden von Rechtsanwälten Friedrich Eckert Klavitter aus Hannover, Steffen Stern aus Göttingen und Uwe Meffert aus Hamburg verteidigt. Allesamt erfahrene, unbeirrbare und mit allen Wassern gewaschene Strafverteidiger. Im Vorfeld wurde spekuliert, dass die drei so erfahren sind, dass sie nicht versuchen, die drei Brüder gegeneinander auszuspielen. Aber das hätte dann den Ziel, etwas Besseres für den eigenen Mandanten rauszuholen. Den Rechtsanwalt Uwe Meffert kenne ich persönlich, nicht aus Freundschaftsgründen, sondern weil ich schon dienstlich mit ihm zu tun hatte. Das ist nun wirklich ein Konfliktanwalt, wie wir es früher genannt haben, der mit allen Wassern gewaschen ist. Der hatte nämlich schon vor der Hauptverhandlung einen beachtlichen Verschonungsbeschluss erkämpft. Sein Mandant Ludwig Jürschke befand sich seit Februar 1992 auf freien Fuß. Und das, obwohl der Haftbefehl immerhin zunächst wegen des dringenden Mordverdachtes ergangen war. Wie der Rechtsanwalt Meffert das geschafft hat, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Über Mefferts Vorgehen und wie der gesehen wurde durch Staatsanwaltschaft und Richter und auch durch Polizeibeamte, erzähle ich später im Verlauf noch was. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war ein oder ist ein ausgekochtes Schlitzohr. Ludwig Jürschke hatte nämlich kurz nach seiner Festnahme zugegeben, mit seinem Bruder Manfred hinter Dietmar hinterhergefahren zu sein. Sie hatten gesehen, wie dieser an der Notrufsäule stand und wie er, als der Streifenwagen kam, die Polizeibeamten mit einem Gewehr erschossen hatte. Nach Aussage Ludwigs habe bei einem Beamten, der nicht gleich tot war, Dietmar zusätzlich einen Kopfschuss gesetzt, um diesen final zu töten, weil dieser sich wohl noch bewegt hatte. Zum Abschluss der Vernehmung widerrief Ludwig das meiste von dem, was er gesagt hatte. Bruder Manfred dagegen, der aufgrund seiner schweren Verletzung, die er sich selbst beibrachte, gesundheitlich schwer angeschlagen war, blieb in einem Punkt immer fest. Ludwig sei nicht dabei, sondern zu Hause im Bett gewesen. Also eigentlich eine Posse und ein Hin und Her, das seinesgleichen sucht. Die Beschwerde des Anwalts Meffert, dass Ludwig sich noch immer in Haft befinde, beschied die Schwurgerichtskammer in Hildesheim zunächst ablehnend. Das heißt, Ludwig musste in Haft verbleiben. Die Kammer vermochte zunächst keine plausible Erklärung dafür zu finden, warum sich der Beschuldigte Ludwig erst selbst belastet haben soll und dann ein Schuldgefühl entwickelte. Der Rechtsanwalt Uwe Meffert kritisierte in einer weiteren Haftbeschwerde unter anderem, dass es die Vernehmungsbeamten trotz seines anwaltlichen Rates an den Mandanten keine Angaben mehr zu machen, verstanden hätten, ihn zu einer Vernehmung zur Sache, die 54 Seiten lang war, zu bewegen. Also der Rechtsanwalt hat seinem Mandanten geraten, nicht auszusagen. Die Polizeibeamten haben das trotzdem weiter versucht, was sich zunächst einmal legitim anhört, und haben dann tatsächlich 54 Seiten Vernehmung verfasst. Da könnt ihr euch mal die Frage stellen, findet ihr das rechtmäßig? Haltet ihr es für rechtmäßig? Der Anwalt sagt, lass das, Sportsfreund. Sagt vor der Polizei nicht aus. Die Polizei versucht es trotzdem. Und das Ergebnis sind, wie gesagt, 54 Seiten Vernehmung. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauert. Erstens das zu verschriften und zweitens auch so viel Stoff aus einer Vernehmung zu ziehen. Glaubt ihr so gefühlsmäßig oder vielleicht haben wir Juristen unter uns, dass es rechtmäßig ist? Uwe Meffert weiter. Ludwig sei weiter vernommen worden, obwohl der Anwalt bei der Staatsanwaltschaft protestierte. Er wiederholte nochmal ganz deutlich bei der Staatsanwaltschaft, dass bis zu einer Akteneinsicht durch ihn Ludwig Jürschke auf seinen anwaltlichen Rat hin keine weiteren Angaben zur Sache machen werde. Uwe Meffert bat darum und wer ihn kennt, weiß, dass die Bitten sehr fordernd und forsch gestellt werden, dass die ermittelnden Beamten anzuweisen sein, keine weiteren Vernehmungsbemühungen anzustellen. Natürlich ermittelte die Polizei weiter, auch anhand der Schusskanäle zum Beispiel, wie etwa die Autos auf dem Parkplatz gestanden hätten, wo sich Schütze und Opfer befunden haben müssen. Außerdem, wie und wohin die Toten weggebracht worden sein müssen und wo die Tatwaffe zu finden sei. Es passte kaum etwas in Ludwigs Aussage. Ludwig hatte ausgesagt und im Verlauf ließ sich einiges bzw. vieles überhaupt nicht verifizieren. Anwalt Meffert trug der Schwurgerichtskammer vor, dass bei einem solchen Vorwurf der Verdächtige überhaupt nicht zur Sache vernommen werden dürfe, ohne dass ihn vorher ein Rechtsanwalt beraten hätte und ihm zur Seite gestanden hätte. Im späteren Gerichtsverfahren sei die anwaltliche Präsenz ohnehin vom Gesetz vorgeschrieben. Allerdings würden die Weichen bei der Polizei und zumeist am Anfang gestellt. Was könnte denn auch Beschuldigte, besonders wenn sie leicht beeinflussbar und intellektuell unterlegen sind, aber auch Vernehmungsbeamte, wenn sie, wie hier verständlicherweise gefühlsmäßig stark beteiligt sind, vor falschen Geständnissen besser schützen als die Anwesenheit eines Rechtsbeistands? Diese exklusive Meinung des Anwalts Meffert wird allerdings nicht überall geteilt. Es liegt im Ermessen des Gerichts, Beweise zu gewichten und zu bewerten. Hierzu gehört auch die polizeiliche Vernehmung. Kommen wir jetzt zu dem Bruder Dietmar Jöschke. Hier deutete sein Verteidiger Klavetta an, er würde vor Gericht schweigen, da der Ablauf des Geschehens im Dunkeln liege, seien eindeutige Schuldzuweisungen zunächst nicht möglich. Der Anwalt stellte sogar die Frage, ob es sich nicht um einen Unglücksfall gehandelt haben könnte. Ja, wir hatten das schon mal, so anwaltliche Ethik. Ein Rechtsverteidiger, Rechtsverteidigerin ist verpflichtet, das Beste für seinen Mandanten, seine Mandantin rauszuholen. Ja, das muss jeder Jurist, jede Juristin, insbesondere in der Strafverteidigung, mit sich selber abmachen. Es gibt da sicherlich mehrere Meinungen. Würdet ihr zum Beispiel einen Kinderschänder, Mörder, brutalen Mörder, Kindermörder, Frauenmörder, Vergewaltiger verteidigen wollen vor Gericht? Also mir stellt sich diese Frage nicht, weil ich ja eben nicht Strafverteidiger bin oder Jurist allgemein. Ich stehe oftmals auf der anderen rechtlichen Seite. Wobei ich aber sagen muss, die Zusammenarbeit mit den meisten Anwälten ist von Fairness und Verständnis füreinander geprägt und auch befindet sich in meinem Bekanntenkreis der eine oder andere Jurist beziehungsweise die eine oder andere Juristin. Der Anwalt Klavetta stellte die Theorie auf, dass die Sache mit der Notrufsäule ein ungeplanter, harmloser, übler Scherz gewesen sei, der plötzlich in einer Katastrophe endete. Manfred Jöschke allerdings bezichtigte seinen älteren Bruder massiv. Auf den ersten raschen Blick rundete sich ein Bild. Auf der einen Seite der dominierende, unruhige, hasserfüllte, dort der mittlere Bruder, ruhig, weich, fürsorglich, den es im Spannungsfeld dieser Familie fast zerriss, nämlich den Dietmar Jöschke. So stellt es der Anwalt Klavetta dar. Jetzt geht's weiter. Indem er den großen Bruder belastete, entlastete er sich selbst. Manfred sagte, er dachte, der Große wolle wieder einmal zum Wildern, also einer der Straftaten, wegen denen er sogar schon rechtskräftig verurteilt wurde, ziehen. Er sei nur mitgefahren, weil Dietmar keinen Führerschein hatte, allerdings auch, um ein wenig aufzupassen. Das Geschehen, so sagte er, sei dann nicht mehr aufzuhalten gewesen. So, und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist jetzt eine Theorie, hört sich erstmal recht schlüssig an, passt aber nicht mehr mit allen Sachen zusammen. Und jetzt kommt halt die polizeiliche Ermittlung, beziehungsweise die Spurenlage und alles, was um den Fall zu tun hat. Und jetzt muss es gewichtet werden vom Gericht. Und wie gesagt, ich sagte es ja, waren alles gewiefte Strafverteidiger. Auch diese Aussage könnte von Interessen geleitet worden sein. Manfred können Dinge abgerungen worden oder auch herausgerutscht sein, die angezweifelt werden müssen. Muss es unbedingt, wenn es nicht die Tat dreier böser Brüder, dann die Tat eines Oberbösewichts gewesen sein? Uwe Mefferts Kritik an der geschliffenen Praxis der Vernehmung Beschuldigter trifft auf Manfred gleichermaßen zu. Also wie Uwe Meffert sagt, wie gesagt, da kommt gleich noch was, ist in seinem Ton sehr forsch und der Polizei zunächst gegenüber vermeintlich negativ eingestellt. beziehungsweise den Vernehmungstaktiken gegenüber. Manfred Jüschke wurde allerdings zum wichtigsten Zeugen in dem Prozess um die Tötung der beiden Polizisten Lokowski und Wilkending, da zwischen seiner Aussage und den Sachbeweisen keinerlei erheblichen Widersprüche aufgedeckt werden konnten bzw. auftraten. Also Manfreds Aussage passte mit den Sachbeweisen, die gefunden wurden bzw. ermittelt wurden, tatsächlich überein. In der Hauptverhandlung sollten dann auch Sachverständige besonders wichtig in der Aufklärung des Falles sein. Ich komme jetzt zu Uwe Meffert, den ich, wie gesagt, auch schon vor Gericht erlebt habe. Wer ihn nämlich öfter vor Gericht gesehen hat, der weiß, eines der Verteidiger kann echt aufdrehen, zumal wenn er sich gereizt fühlt. Schon dann, wenn Uwe Meffert auf moderater Betriebstemperatur läuft, bekommen die Zeugen seine, ich drück's mal zurückhaltend aus, robuste und zupackende Art zu spüren. Aber auch bei den Richtern und Staatsanwälten war der renommierte Strafverteidiger für seine Lust am Hauen und Stechen, das ist ein Zitat, berühmt wie berüchtigt. Meffert formulierte Gegensätze, er polarisierte und nutzte die gesamte Klaviatur der Strafprozessordnung für seine Zwecke bzw. die Zwecke seiner Mandantinnen oder Mandanten. Den einen galt er als diskussionsfreudig, den anderen als wortklauberisch. Was der einen Seite als Nachweis der Rechtskunst galt, war dem anderen pure Pedanterie. Auch das ist eher ein Zitat, ein gewieftes Schlitzohr war Meffert allemal. Eine im besten Wort sind brillante Nervensäge, die das Taktieren im Gerichtssaal mit der Muttermilch aufgesogen zu haben schien. Einer, der auch rhetorisch mit allen Wassern gewaschen war. Und jetzt wieder Zitat, er darf der Schrecken der Justizmaschinerie genannt werden, so schrieb die Zeit. Sein Sarkasmus, seine Schmähreden, sein rhetorisches Arsenal treibt die Protagonisten dieses Systems in die Verzweiflung. Und weiter so die Zeit, Staatsanwälte haben schon Zeugen weint und völlig ausgelöst aus dem Gerichtssaal hasten sehen. Meffert baute einen gigantischen und zermalmenden Druck auf, mit einer Beharrlichkeit, die zuweilen an religiösen Eifer erinnerte. Ein bisschen erinnerte er auch an begnadete Fußballspieler. Er kann schön, der kann auch die harte Kante, miese Fouls eingeschlossen, aber von der Spielweise her meistens effizient. Wurde er nicht nur einmal in Polizeikreisen tituliert. Ja, vielleicht mache ich nochmal eine Folge Polizeibeamte vor Gericht. Es ist natürlich so, und das meinen Anwälte gar nicht persönlich, dass man natürlich schauen muss, wo ist das schwächste Glied, und das ist dann oft der ermittelnde Beamte, der aufnehmende Beamte, die Ermittlerin, die Beamtin, wo Anwälte, Anwältinnen einhaken können. Dietmar Jüschke, Drahtzieher im Polizistenmord von Holzminden, gab später Hass auf Polizeibeamte bzw. sagte Polizisten als Motiv an. Ja, nun kann sich jeder von uns auch fragen, wann wir in der Lage wären zu morden zum Beispiel. Prinzipiell steckt ja die Möglichkeit zu morden in uns allen. Die Erfahrung zeigt, dass starke negative Emotionen wie Hass, Existenzangst oder Habgier beim Mord ausschlaggebend sein können. Die meisten Menschen kommen glücklicherweise nicht in Situationen, dass der innere Kampf zwischen der Vernunft und diesen negativen Gefühlen, die von einem Menschen Besitz ergreifen können oder überhaupt stattfinden. Die statistisch häufigsten Mordmerkmale sind Habgier und Besitzstandswahrung. Wenn der Besitz bedroht ist, werden die Menschen gefährlich. Oft ist es auch die Angst, Existenzangst, Zukunftsangst und die Angst vor dem Verlassenwerden. So entstehen die meisten Morde. Das wird in den Medien nur nicht so registriert, weil die Angst nichts Verwerfliches ist. Weiter gibt es ja noch, wie schon erklärt, die sogenannten niedrigen Beweggründe, wie Hass, Eifersucht und Rachegelüste in Nachbarschaftskriegen, Verwandtschaftskriegen und so weiter. Jeder Mord hat eine Vorgeschichte und ist meistens das Ergebnis einer unheilvollen Entwicklung. Als wenn sich ein Unwetter zusammenbraut und ab einem gewissen kritischen Punkt ausbricht. Viele Menschen nehmen, wenn sie Probleme haben, Drogen und Alkohol. Viele Menschen verfallen in Depressionen oder lösen ihre Probleme durch Suizid. Ein kleiner Prozentsatz löst das Problem durch Aggression. Gewaltanwendung, Mord. Nicht zu vergessen ist hierbei, dass manche Menschen aufgrund geringer Bildung und Charakterdefiziten zur Gewalt neigen. Ob Hass gegen Polizeibeamte allgemein das Motiv war, könnten nur die Brüder Jöschke aufklären. Warum sich der Hass nicht gegen den ermittelnden Beamten Bögeholt, sondern gegen die beiden Streifenbeamten entlud, bleibt im Dunkeln. Ich finde ja zum Beispiel, dass die Tat einen gewissen Vorbereitungsgrad voraussetzte, sodass ein Handeln im Affekt nicht logisch erscheint. Also es hat zumindest eine gewisse Planung gegeben, der Telefonanruf, das sich verstecken, das Anlegen mit der langen Waffe auf die Kollegen, also das Zielen, dann das Schießen, das erscheint mir erst nicht im Affekt gegeben zu sein. Aber wer weiß es schon. Ist da für euch die Strafhöhe relevant? Beziehungsweise ob es Sicherungsverwahrung gab? Schreibt mir gerne in die bekannten Quellen. Ansonsten war es das erstmal mit einer für mich bewegenden Geschichte über die Morde an zwei Kollegen in Holzminden. Ich danke euch fürs Zuhören und verbleibe bis zur nächsten Folge. Euer Funker.